HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast heute ist 19 Jahre alt. Er heißt Jeremias Thiel und seine Geschichte ist eine Geschichte von Mut und dem Wunsch nach Bildung. Und eine Geschichte, was Armut für Kinder in einem reichen Land wie Deutschland bedeuten kann. Und Kinder, die in Armut aufwachsen, davon gibt es in Deutschland 2,8 Millionen unter 18 Jahren. Und Jeremias Geschichte ist eben auch eine, die einen unvorstellbaren Schritt gegangen ist. Er hat nämlich, als er gerade erst 11 Jahre alt war, das Kind von zwei Hartz-IV-Empfängern, sich an das Jugendamt gewandt und gebeten, nehmt mich aus meiner Familie. Ich will nicht mehr zurück zu meinen Eltern.
Schönen guten Morgen, Frau Schäfer.
Wollen wir uns duzen?
Wir duzen uns, ganz
ja,
easy.
Weil wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir haben beide, ich in der Schule und du in Minnesota, im Nachbarstaat, eine ganz lange Zeit in Amerika verbracht. Du studierst da ja noch.
Genau, da studiere ich jetzt aktuell dann im zweiten Jahr, sehr bald, hoffe ich doch.
Genau, wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema Kinderarmut in Deutschland, aber eben auch anhand deiner ganz persönlichen Geschichte. Wenn du die Augen schließt und an Familie denkst, welche Bilder kommen dann bei dir hoch?
Wenn ich jetzt an das idealere Bild denke, dann denke ich natürlich erstmal auf geordnetere Rollen, also natürlich Vater, Mutter, beziehungsweise auch in modernen Familien Mutter, Mutter, Vater, Vater. Und die sich um ihre Kinder sorgen. Mhm. Da denke ich natürlich viel um Fürsorge, um Liebe, Dinge, die halt integral sind in der Familie. Aber wenn ich das so ein bisschen gegenüberstelle zu meiner Familie, sieht es da natürlich ein bisschen anders aus.
Was hast du denn in deiner Familie erlebt?
In meiner Familie ist natürlich ganz, ganz viel passiert.
Oder anders gefragt, in was für eine Familie bist du hineingeboren worden? Denn wir können uns das ja alle nicht aussuchen, wo wir dann aufwachsen.
Ich glaube, das ist ein guter Link zu der Frage, was dann genau passiert ist. Ich meine, ich bin in einer Familie groß geworden, die von ALG II oder Arbeitslosengeld II oder volkstümlich gesagt in Hartz IV gelebt hat, beziehungsweise das immer noch tut. Und in den Verhältnissen bin ich natürlich groß geworden. Also ganz schlapp gesagt, in Verhältnissen von Armut in Deutschland.
Und mit Eltern, die eben all die Punkte, die du gerade nochmal angesprochen hast, Routine, Fürsorge, Verlässlichkeit, Vertrauen, einen geschützten Ort, eigentlich nicht bieten konnten, weil sie auch noch zusätzlich zu einer Langzeitarbeitslosigkeit beide psychische Störungen haben. Würdest du das auch so sehen? Der Vater bipolar, die Mutter eben auch spielsüchtig?
Ja, das kann man absolut so sagen, genau. Also ich meine, da gibt es natürlich immer noch ganz klar die Komponente der psychischen Erkrankung. Meine Eltern, die eine Rolle spielen, aber wohl bemerkt, ich glaube, das spielt auch in vielen anderen Familien eine wichtige bzw. elementare Rolle, leider im Familienleben. Aber natürlich, das war mindestens genauso präsent wie Armut selbst.
Jetzt habe ich dich eben anmoderiert und gesagt, du hast mit 11 versucht, dem Leben eine andere Richtung zu geben. Und ich muss ehrlich sagen, ich wollte dich auch an diesem Sonntag im Gespräch haben, weil ich so neugierig war auf dich und diese Schritte, die du gegangen bist, die wir heute alle besprechen werden. Siehst du dich selbst denn auch als mutig?
Ich glaube, wenn ich jetzt Mut definieren müsste, dann eventuell ja. Jetzt natürlich die Frage, wie definiere ich Mut? Ich glaube, es ist im Grunde genommen zu wissen, dass man das Richtige tut, obwohl man Angst hat. Das ist, was ich persönlich als Mut empfinde, was auch Mut so auszeichnet. Und insofern würde ich sagen, habe ich trotz Sorgen, trotz irgendwie tendenziellen Urteilen anderer Menschen, ich denke, den Mut schon gefasst und auch über ein Thema gesprochen oder auch damals Schritte in die Hand genommen, die in der Tat viel mit Angst verbunden waren. Also insofern ja.
Hast du dich denn vorher mit jemandem abgesprochen oder hast du die Entscheidung, deine Eltern, dein Elternhaus zu verlassen, ganz alleine getroffen?
Ich hatte natürlich meinen Zwillingsbruder und auch damals noch meinen Halbbruder an der Seite und wir hatten halt uns innerhalb abgesprochen und das ein bisschen für uns evaluiert. Und so war für uns natürlich klar, dass der Weg zum Jugendamt irgendwie der einzig richtige ist. Mhm.
Evaluiert sagst du jetzt mit gerade 19 geworden und ein Student der Politik- und Wirtschaftswissenschaften, lieber Jeremias. Wie habt ihr das denn als damalige Kinder im Alter von 11 besprochen?
Natürlich haben wir jetzt nicht hier viel abgewogen, sondern viel eher aus einem Befinden heraus entschieden und auch agiert schlussendlich. Ich meine, natürlich wissen wir, wir waren 11, wir waren noch jung und einzig, was uns klar war, war, dass die Situation zu Hause alles andere als normal war. Ich meine, da war die Situation, dass, und ich glaube, da kommen wir so oder so nochmal im Laufe des Gesprächs zu sprechen, dass meine Mutter abgängig war und dass da halt viel in dieser Sommerzeit auch passiert ist und aus der Situation heraus war uns klar, das geht nicht. Aber nicht, dass wir jetzt gedacht haben, was ist jetzt hier Kosten und Nutzen, sondern nee, wir waren dann, haben die Entscheidung getroffen und sind dann zum Jugendamt.
Und darüber reden wir gleich, weil du hast gesagt, es ist ein Moment gewesen, in dem du eigentlich ja einen Stein ins Rollen gebracht hast für eine Veränderung und trotzdem einen großen Rucksack an Angst auch auf deinem Rücken hattest. Und wie der Alltag bei euch zu Hause ausgesehen hat, was das für Kinderarmut auch heute 2020 in unserem Land bedeutet, das müssen wir alles besprechen. Ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich ebenso.
Mein Gast an diesem Sonntag ist im Jahre 2001 im Mai in Kaiserslautern geboren. Er hat einen Zwillingsbruder und ist in einem Land groß geworden, von dem wir grundsätzlich, lieber Jeremias Thiel, sagen würden, Deutschland ist ein reiches Land. Hat deine Familie von diesem Reichtum etwas abbekommen?
Meine Familie lebt von Armut. Meine Familie lebt von 423 Euro, mittlerweile 429 durch die leichte Erhöhung des Staates. Insofern kann man hier überhaupt nicht davon reden, dass meine Eltern etwas von dem Reichtum abbekommen haben. Aber das gilt natürlich jetzt nicht nur für meine Eltern, sondern für so viele Familien, auch für die Menschen, die im Niedriglohnsektor zum Beispiel arbeiten und dann realisieren, sie können von ihrem Arbeit nicht den Reichtum erfahren, den sie eventuell auch verdient hatten.
Kinderarmut in unserem Land ist ein Thema. Du sagst gerade, du kommst aus einer Familie, in der beide Eltern langzeitarbeitslos sind und von Hartz IV leben. Was würdest du denn als Armut beschreiben?
Armut ist der fehlende Zugang zu ganz wichtigen und elementaren Ressourcen, die wichtig sind für den sozialen Aufstieg, den nahtlosen Zugang zu guter Bildung, indem man die Dinge erlernt, die wichtig sind für den Aufstieg in Deutschland, etwa Selbstdisziplin, Selbstorganisation. Die Dinge sind alle irgendwo schon fehlend, auch wenn man in Armut groß wird. Neben dem Aspekt Bildung gibt es natürlich auch noch den Aspekt Ernährung. Wenn man von 423 mit 429 Euro erlebt, da ist ein klarer Mehrbedarf, der fehlt. Das sind etwa 160 Euro laut verschiedenen Sozialverbänden. Und insofern ist es Fehlernährung. Also viele Menschen, die in Armut leben, sind tatsächlich tendenziell dicker, leiden tendenziell auch eher unter Diabetes, die eindeutig mit Armut zu verbinden sind. Und es ist vor allem auch der soziale Stigma, der in unserer Gesellschaft vorangetrieben wird. Und auch deswegen, weil die Polarisierung in unserer Gesellschaft vorangetrieben wird. Und jeder so meinen müsste, man lebt nur noch für sich, anstatt wieder auch voneinander zu lernen. Das sind alles, finde ich, sehr wichtige Komponente, wenn man jetzt über die Armutsthematik redet und auch darüber nachdenkt.
An die 2,5 Millionen Kinder in Deutschland wachsen eben auch im Jahr 2020 in Armut auf und gelten als arm an der Armutsgrenze. Du hast darüber ein Buch geschrieben. Es heißt Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance, wie sich Armut in Deutschland anfühlt und was sich ändern muss. Du hast ja erstmal als Kind das wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen in den ersten Jahren, dass ihr arm seid. Woran würdest du denn festmachen, diese ersten Male, dass du gemerkt hast, bei uns ist was anders?
Abgesehen jetzt von dem politischen Bewusstsein, das man erst im älteren Alter entwickelt, gehe ich trotzdem mal kurz auf die Kinderzeit zurück, beziehungsweise auf die jüngeren Jahre meines Lebens. Und ich meine, da gab es schon durchaus Situationen, in denen man merkt, die Familie, in der man lebt, ist anders, ohne das jetzt irgendwie mit Armut und mit der Armutsthematik zusammenzubringen.
Nenn mal ein Beispiel.
Ein gutes Beispiel zum Beispiel ist ein gutes Pausenbrot. Ja, ich habe ja geschrieben, kein Pausenbrot, aber im Buch schreibe ich, ich hatte eins.
Ja, und du wirst dann aber noch ein bisschen genauer und sagst, es war eher so ein lappriges Toastbrot mit der blassen Leonascheibe, ne?
Genau. Also was man zum Beispiel an diesem Brot dann merkt, ist irgendwie, es ist natürlich irgendwo ein Brot, man könnte es theoretisch essen, aber man könnte es genauso gut auch verbinden mit der fehlenden Fürsorge oder der Überforderung der Eltern, die so typisch auch vor allem in Familien ist, die von psychosozialen Problemen ja auch gekennzeichnet sind. Gehen wir mal einen Schritt weiter.
Gucken. Das heißt, dein Blick auf, Entschuldigung, wenn ich da nochmal nachhake, weil ich auch ein Kind ohne Pausenbrot war, dieser Blick auf die Pausenbrote anderer bedeutet ja etwas. Was bedeutet der dann für dich oder hat er für dich bedeutet? Was hast du darin gesehen in einer anderen Frühstücksbox?
Im Innersten natürlich den Wunsch, genauso ein Brot zu haben, auch genauso eine Brotbox zu haben, die genau das auch irgendwie kennzeichnet. Also Früchte, ein Brot, das schön aufgeschnitten ist und eventuell die Gurken, die noch da drin sind, indem man einfach merkt, gut, das sind so die grundsätzlichsten Dinge in der Familie auch gegeben, die de facto in meiner Familie nicht gegeben waren.
Da möchte jemand, dass du die Liebe eigentlich spürst, ja, wenn du diese Brotbox öffnest.
Ich denke, das sollte, wenn ich habe ja auch unbedingt Kinderwünsche, wenn ich älter bin und ich denke, das ist natürlich auch mein innerster Wunsch und das Bestreben, dass meine Kinder auch so ein...
Du wirst bestimmt ein super Brotboxen-Vorbereiter und Spieler. Die Kinder werden bei dir schon sagen, Jeremias, Papa, ich muss in die Schule, jetzt hör mal auf, die Karotte hier als Schwan zu schnitzen. Ich weiß, dass du mich liebst. Also, merken Kinder aus bildungsferneren Schichten, aus armen Familien, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, die von Armut begleitet sind, dass etwas anders läuft in der Familie? Also dieser Vergleich findet dann tatsächlich statt?
Der findet statt, genau. Ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn dann Journalisten und Journalistinnen zu mir kommen und sagen, merkt man es an den Magenklamotten, weil im Endeffekt sind es nicht die Oberflächendinge, sondern die Dinge, die genau diesen emotionalen Wert vermitteln, anstatt stupide Werte wie etwa die Magenklamotten, die man trägt. Mhm. Aber an genau solchen Situationen merkt man das sehr eindeutig, definitiv.
Warum hast du ein Buch darüber geschrieben, über deine Kindheit?
Ich glaube, in Deutschland leben wir in einer Zeit mittlerweile, in der wir von den Erfahrungen anderen nicht mehr profitieren wollen und uns der Wille dazu häufig fehlt. Und der Wille fehlt uns nicht deswegen, weil es kein Interesse daran gibt, sondern weil wir mittlerweile in einer so viel beschäftigten Zeit leben, dass wir gar nicht mehr die Einblicke bekommen können.
Aber wir wissen doch alle, wenn wir die Augen aufmachen und wenn wir wirklich hingucken wollen, dass die Schere auseinandergeht. Da kann eigentlich keiner mehr sagen, ich habe es nicht gewusst.
Absolut. Und genau deswegen ist es auch wichtig, dieses Thema in ihrer Ganzheit, wenn man will, wenn man das so sagen will, auch darzustellen. Also zu zeigen, irgendwie, das sind meine Armutserfahrungen gewesen, hier sind aber meine Lösungen und das Ganze würde ich auch gerne mit Fakten auch noch unterzeichnen. Und ich denke, den Einblick in das Thema Armut in Deutschland gibt es in dieser Form nur selten. Und wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, indem ich mein Buch, meine Geschichte und meine Wahrnehmung auch niederschreibe und es den Menschen mitteile, dann will ich es auch gerne tun.
Warum gibt es diese Einblicke so selten? Weil wir nicht hinhören oder weil zu selten darüber gesprochen wird? Weil doch die Scham zu groß ist? Vielleicht machen wir da gleich weiter. Jeremias Thiel ist heute mein Gast hier im HR3 Sonntagstalk und ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Bärbel Schäfer. Hier ist der HR3 Sonntagstalk und wenn mein Gast des Tages heute, Jeremias Thiel, seine Brotbox geöffnet hat, dann war das für ihn immer eine große Enttäuschung. Darin war häufig ein ungetoastetes, labbriges, weißes Brot mit einer müden Scheibe Liona drauf, ganz lieblos reingeworfen, noch nicht mal eingewickelt. Seine Eltern waren mit der Verantwortung für ihre Kinder völlig überfordert. Und Jeremias Thiel hat ein Tabu gebrochen. Er hat über das Aufwachsen in Armut in unserem Land ein Buch geschrieben. Er hat es publik gemacht. Es gibt viele Lebensgeschichten wie die von Jeremias. Und das ist auch so, denn die aktuelle Bertelsmann-Studie sagt uns ja gerade, jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut betroffen. Das sind rund 2,8 Millionen Kinder unter 18 Jahren. Jeremias, erklär uns, warum sprechen wir trotzdem so selten über Armut? Welche Rolle spielt dabei Scham?
Unter Menschen, die Armutserfahrungen machen, spielt Scham immer eine ganz große Rolle und ich würde behaupten, auch bei mir hat es ganz lange eine Rolle gespielt, ehe ich irgendwie realisiert habe, dass es ja absurd ist, weil die Geschichten erzählt werden müssen. Aber Scham ist definitiv einer der Hauptgründe, weshalb wir weniger von diesen Geschichten hören. Mhm. Und ich denke mal, die Frage ist ja nicht nur, spüren die Menschen Scham, sondern warum spüren sie Scham denn an der ersten Stelle? Und die Tatsache ist, es ist gesellschaftlich noch super stigmatisiert, wenn man in Armut lebt und wenn man merkt, die Menschen laufen an einem blind vorbei. Die Dinge tragen einfach zum Scham vorbei. Also es ist im Innersten, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Problem und nicht nur ein Schamproblem.
Und fühlt es sich für dich anders an, seitdem du sagst, ich nehme das an und öffne mich?
Ich wünschte es mir mehr, weil Tatsache ist, dass auch jetzt durch die ganzen Radiogespräche, TV-Gespräche mir viel bewundert.
Du warst noch bei anderen? Jeremias. Bin geschockt, aber gut. Ich muss es annehmen, dass es noch andere Radiosender gibt.
Aber genau ein Problem, was ich manchmal dann durchaus realisiere und spüre, ist, dass die Menschen mir dann zu viel Bewunderung schenken. Und danach strebe ich gar nicht. Weil nach dem, was ich strebe, ist Veränderung und auch politischer Aktionismus seitens von Entscheidungsträgerinnen und Trägern. Und da passiert einfach viel zu wenig.
Also Bewunderung für deinen Schritt.
Richtig.
Lass dich jetzt nochmal kurz von mir bewundern, weil es ist ja schon außergewöhnlich, dass Kinder selber die Initiative in die Hand nehmen. Vielleicht kommt daher die Bewunderung. Oft ist es ja so, dass Behörden reagieren und Kinder aus Familien herausnehmen. Warum ist das denn vorher bei euch nicht passiert? Hatte das Jugendamt schon so ein kleines Auge auf euch geworfen?
Schon länger. Tatsächlich war ja auch schon Jahre zuvor in der Tagesgruppe von Ende Klasse 2 bis Anfang Klasse 5 war ich auch in der Tagesgruppe und dementsprechend im Jugendamt bekannt, wie auch meinem Bruder, der in der Einrichtung war, bedingt durch seine ADHS-Erkrankung. Also insofern waren wir dem Jugendamt bekannt, aber es gab keinen dringenden Grund einzugreifen, weshalb aber trotzdem auch die Initiative dann zu ergreifen die einzig richtige Lösung war.
Was wäre ein dringender Grund, dass das Jugendamt eingreift?
Häusliche Gewalt, Gefährdung des Kindeswohls, in dem halt, ich sag mal, all die elterlichen Aufgaben, die auch im Grundgesetz übrigens verfasst ist, in dem die Pflichten, die den Eltern zukommen, gebrochen wird. Und das alles ist dann natürlich verbunden mit der Gefährdung des Kinderwohls.
Aber dass ein Junge, der 6 ist oder der 7 ist oder der 8 ist, das sind ja all die Schichten, die du eben auch in dir trägst, dafür sorgst, dass nicht nur du, sondern auch dein Bruder Niklas ein Schulbrot hat, egal ob es jetzt mit Gurke ist oder nicht, aber dass ihr überhaupt etwas dabei hattet, dass du guckst, ob Formulare ausgefüllt wurden für deine Eltern, dass du Streit schlichtest. All das ist ja kein normales in diesen Tag hineinkommen. Also du hattest ja schon Stress, nachdem du die Augen eigentlich geöffnet hast.
Absolut. Und das Problem ist natürlich, dass dieses Phänomen, das du gerade eben beschrieben hast, man sagt hier in Expertenworten Parentifizierung, also dass man die elterlichen Aufgaben dann übernimmt, ist in der Tat ein großes Problem. Aber eins, das auch zur Norm geworden ist. Und das ist das, was auch
für
so
dich.
Für mich und ich glaube für ganz, ganz viele Menschen. Ich schreibe ja in dem Buch, dass ich Briefe aufgemacht habe und dergleichen. Es war noch nie so extrem in Anführungsstrichen, dass ich damit zu den Ämtern gegangen bin. Aber in der Tat ist es schon allein, glaube ich, schon zu viel, wenn man sich damit so Sanktionsbriefen vom Arbeitsamt zum Beispiel auseinandersetzt. Und dafür schon einen Sinn hat. Wichtig ist aber, man muss halt auch die Grundsätzlichkeit von Parentifizierung verstehen. Und da ist es halt eben, dass man sich seinen Eltern viel mehr verpflichtet fühlt als andersherum.
Eigentlich ist es dann wie so ein Rollentausch.
Genau das ist es. Genau das ist es, ja.
Glaubst du bist für all die Achterbahnfahrten, die das Leben ja so mit sich bringen kann, du bist jetzt ja erst 19, bist du gewappnet aufgrund all der Dinge, die du schon hinter dir hast?
Ich glaube, man befasst sich mit ganz, ganz vielen Fragen mit sich selbst, schon früher als, ich sag mal, der Durchschnitt, was auch mal der Durchschnitt dann sein mag. Aber klar befasse ich mich schon ganz viel mit dem Hintergrund, wie hat mich mein Hintergrund geprägt, auch ganz persönlich, emotional, wie hat mich mein Hintergrund geprägt. Und ich sag mal, ich glaube, die Frage, so mein Gefühl, trifft die Menschen viel eher später, wenn sie dann ihren Hintergrund reflektieren. Und ich meine, das muss ich ja konstant machen, einfach weil ich auch in verschiedenen gesellschaftlichen Milieus lebe und dazwischen lebe und irgendwo mit jedem, mit und fast allen Menschen interagiere. Und da ist die Frage umso relevanter. Und ja, da bin ich, glaube ich, viel besser gewappnet.
Ja,
das ist mein Gefühl.
Und das ist eine große Fähigkeit. Das ist ja auch ein großes Talent. Vielleicht kannst du noch mal uns ganz kurz beschreiben, wie der Tagesablauf für deine Eltern war. Lagen die noch im Bett, wenn du in die Schule gegangen bist mit deinem Bruder? Oder waren die vielleicht manchmal gar nicht da?
Damals, als ich schon bei meinen Eltern gelebt habe, war die Struktur etwa so, dass man sich das so vorstellen muss, dass meine Mutter schon wach war. Aber natürlich meine Mutter voll überfordert war mit der Situation mit meinem Bruder, der halt dann auch morgens immer sehr lautstark war, gleich wie meine Mutter auch, sehr überfordert war. Sprich, ja, meine Mutter war wach, mein Vater war häufiger halt eben immer noch im Bett oder hat, so habe ich es halt auch im Sinn von meiner Kindheit, noch geschlafen, bedingt auch durch die Depression, wie das normal ist.
Der konnte wahrscheinlich das
beim
Bett
besten
gar nicht
Willen
verlassen.
Genau, bei allem Respekt, also kein, da will ich ihn auch nicht verurteilen. Für konnte nicht anders und das muss man immer mal wieder hervorheben. Und auch nicht meine Mutter, sie konnte auch nicht anders. Aber natürlich sah ich mich auch schon in der Situation gezwungen, beziehungsweise auch in der Verantwortlichkeit, dort den Morgen mitzugestalten. Man muss sich das so vorstellen, dass dann morgens um 6:30, mit einem Bruder, der ADS hat, ein Wagen kam, der ihn dann zur Schule gefahren hat, etwa 30 Kilometer entfernt. Und insofern war der Morgen alles andere als ruhig und irgendwie überschaubar, sondern sehr überfordernd und sehr impulsiv.
Das heißt, er musste in dieses Auto rein und das war ja immer das Problem, dass er nicht gerne in die Schule gegangen ist und nicht gerne mit Begeisterung auch gelernt hat. Ja, also es war ja immer Aufregung, weil dieser Termin mit der Schule anstand, wenn ich richtig verstehe.
Zumal einmal das, ich sag mal, die Lust auf die Schule, ich glaube, das ist zu einem weniger gerade. Ich glaube, mein Bruder ist ein sehr lernwilliger, neugieriger Mensch. Aber ich glaube, was man sich vorstellen muss, ist, wenn man dann ADS hat und ohnehin schon morgens die Struktur braucht und dann jemand sagt, jetzt fährst du nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde hoch nach Waldfischbach-Burgalben und gehst dort zur Schule. Es ist also eine massive Überforderung, die man keiner Familie wie meiner und vor allem gar nicht meinem Bruder zutrauen kann.
Hattest du Freunde in der Schule? Weil Freunde bringt man ja immer so nach Hause. Da denke ich jetzt gerade dran, ob du das gerne gemacht hast. Vielleicht reden wir gleich drüber. Jeremias Thiel ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Ein Student mit einem Stipendium in den USA momentan und auch Buchautor. Gleich mehr mit dir. Ich bin Bärbel Schäfer und Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Hier ist der HR3 Sonntagstalk mit Jeremias Thiel und Bärbel Schäfer. Und Jeremias hat einen radikalen, sicherlich auch schmerzhaften Schritt vollzogen, um der Armutsspirale zu entkommen. Aufgewachsen in Kaiserslautern hat er mit 11 Jahren das Jugendamt gebeten, ihn aus seiner Familie zu nehmen. Bevor wir nochmal auf politische Forderungen kommen zum Thema Kinderarmut in diesem Land, würde ich ganz gerne nochmal wissen, was ist eigentlich passiert an diesem Tag?
Als ich zum Jugendamt gegangen bin.
Das war ja der 11. September.
Genau.
Haben einige mit einem anderen Anlass in New York, bringen wir das in Verbindung. Aber du hattest auch deinen 11. September.
Das kann man so sagen, genau. Genau, das kann man so sagen. Wie soll man sich den Tag genau vorstellen? Morgens etwa 9:30 hatten wir natürlich für unseren Morgen, wie jeder andere Mensch auch in Deutschland. Wir hatten aber da diese 10 Euro gefunden und uns war klar, uns war felsenfest klar, an der Entscheidung rütteln wir auch nicht und wir gehen dahin. Und hatten wir halt diese 10 Euro.
Dahin ist zum Jugendamt,
genau.
In Kaiserslautern.
In Kaiserslautern. Das ist ungefähr gegenüber, schräg gegenüber zum Rathaus, also ziemlich zentral in der Stadt.
Warst du da schon mal mit 11 Jahren?
Ich kannte über absurderweise das Gebäude zuvor noch nicht in der Art. Also ich wusste schon, wo ich hingehen muss, aber ich war noch nie da drin. Also auch war das ein sehr komisches Gefühl, den Sozialarbeiter, der mir natürlich bekannt war, auch nochmal vor Ort besuchen zu gehen. Aber da hatten wir diese 10 Euro und hatten uns natürlich angezogen, wie man sich halt nochmal vorstellt, und sind dann zum Bäcker, der am Rathaus auch war, und hatten uns dort Leckereien geholt, halt was man so gerne als Kind futtert, ne, Brezeln, Donuts etc. Und sind halt voll gemampft, rein in den Kampf sozusagen, und sind dann ja zum Sozialarbeiter gelaufen, und da hatte ich echt eine ordentliche Portion echt so Schiss, ne, also Angst, ja. Man muss sich vorstellen, es bestehen voll viele Vorurteile auch gegenüber Heimen. Ich habe an Schläge gedacht, ich habe da an Betreuerinnen und Betreuer gedacht, die alles andere als verantwortlich sind, und der Grundgedanke war, es könnte nicht schlimmer schon kommen, als es vielleicht schon jetzt war. Und der Gedanke hat mich die ganze Zeit getrieben.
Das klingt ja so, als wenn man so ein Gruselhaus betritt, wo noch was Schlimmeres passiert als das, was man tatsächlich schon so hat. Ich zitiere nur noch mal ganz kurz aus deinem Buch. Da schreibst du nämlich: An diesem Morgen schnappte ich mir Niklas und wir sind auf dem Weg zum Jugendamt, dieses rosa verputzte Haus. Und ich hatte eine Heidenangst vor all den Klischees, die ich im Kopf hatte zum Thema Kinderheim, vor prügelnden Betreuern, ungerechten Strafen, Mobbing durch andere Kinder und noch mehr Perspektivlosigkeit und vor allem davor, meine Familie zu verraten, ganz besonders mein Vater. Was tat ich meinen Eltern und Niklas an, wenn ich dann vielleicht auch ging?
Die Frage, vor allem, ich sag mal, den letzten Teil, die hat mich natürlich ordentlich beschäftigt, weil man hat ja seine Eltern auch lieb, unabhängig davon, wie schlimm die Situation damals gewesen sei. Und ich sag mal, es ist die Sorge, was ist jetzt gerade mit dem Vater, wie geht's ihm, wie ist es jetzt in der Wohnung, ist die Wohnung sauber? Es sind also ganz viele Fragen, die einen zeitgleich beschäftigen. Und in der Tat ist da auch eine ganz Heidenangst mitgeschwungen, ganz klar.
Und dann steht ihr beide vor dem Sozialarbeiter vom Jugendamt, was hat denn der gesagt?
Dem war ja unsere familiäre Situation auch vorher schon klar, aber nicht zu dem Grad, dass es jetzt schon, also nochmal eine Etappe schlimmer ist, als es vielleicht vorher war. Mhm. Also er hat jetzt gar nicht so geschockt reagiert, sondern ruhig und gelassen und hat dann eben die Entscheidung in die Hand getragen zu sagen, wir suchen für dich, Jeremias, einen Platz, weil, wie gesagt, mein Bruder ja schon eine Einrichtung zu dem Zeitpunkt war.
Also er hat gleich eine Lösung vorgeschlagen.
Direkt. Absolut, genau. Für ihn war er hat angerufen und also ich kann mich auch noch gut erinnern, dass er geguckt hat, ob in der Einrichtung meines Bruders ein Platz war. Und das war's. Und dann bin ich in die sogenannte Inobhutnahme gekommen. Mhm. Also da war ich noch kein Teil der Gruppe, es war also nur eine temporäre Lösung. Mhm. Und da war ich also 3 Tage in der Wohngruppe meines Bruders und ich kann mich noch gut, also dann sind wir natürlich mit dem Jugendamt gemeinsam dahin gefahren und dann war ich da 3 Tage. Und am letzten Tag war ich in der Tagsgruppe und habe dort noch ein paar Stunden verbracht. Und das Letzte, woran ich mich dann da erinnern kann, ist, dass ich gekocht habe. Und dann lief "Ich schaue nicht mehr zurück" von Xavier. Und das habe ich dann gehört. Zu dem Lied habe ich gewusst, es geht jetzt ins SOS Kinderdorf oder ins SOS Jugendhaus Kaiserslautern. Und da wusste ich irgendwie, es geht wieder zurück.
Also innerhalb von 72 Stunden hat sich dein Leben komplett geändert. Wahnsinn.
Ja.
Also das heißt, der eine Schritt hat zu ganz vielen
anderen. Kann ich kurz so sagen?
Ja.
Ich finde, es ist schön, es ist irgendwie toll, auch das nochmal Revue passieren zu lassen, jetzt auch im Rahmen des Gesprächs.
Ja, du gehst ja aber nochmal an die Wunde ran. Also es war ja auch eine Wunde, weil du gesagt hast, ich verrate meine Eltern. Und das hat mich jetzt nochmal berührt, dass du gesagt hast, klar, die haben an so vielen Punkten versagt, deine Eltern. An wirklich ja vielen Punkten, die wir ja vorhin genannt haben, Fürsorge und Liebe und Struktur und aus welchen Gründen sie das eben auch nicht geben konnten. Und trotzdem sagst du, man liebt diese Eltern. Es ist ja auch Liebe dann im Spiel, ja?
Ich glaube, eine Sache, die mir so ein bisschen auch, ich sag mal, die Situation meiner Eltern gelehrt hat, ist, dass Liebe auch in unserer gesellschaftlichen, wenn man so ein bisschen philosophisch wird, Liebe in Beziehung leiden nur bedeutet, es ist ein Gefühl von der ersten Phase, bei Liebe geht auch, ich sag mal, über sehr viele, sehr intensive, schweren Phasen hindurch und man lernt dazu, man reflektiert das und ich finde das Wort Hass ganz, ganz problematisch und ganz schwer und das würde ich niemals vereinnahmen wollen, vor allem wenn es um die Beziehung zu meinen Eltern geht.
Kluge Worte von Jeremias Thiel, einem Jungen, der heute wach ist, eloquent, empathisch und eben gut ausgebildet. Und das sah eben alles nicht so aus, wie du uns ja gerade erzählt hast, als du mit 11 Jahren und deinem Bruder an der Hand zum Jugendamt gegangen bist. die Liebe für deine Eltern trotzdem im Herzen hast und gesagt hast, holt mich hier raus. Und gemeinsam mit einem kompetenten Mitarbeiter des örtlichen Jugendamtes ihr beide einen neuen Weg für dich und deinen Bruder eingeschlagen hat. Unglaubliche, spannende Geschichte. Wir reden gleich weiter, welche Beziehung Jeremias heute zu seinen Eltern hat. Mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk, Jeremias Thiel, wusste schon früh, dass man mit Leistung und mit Selbstdisziplin ganz schön viel erreichen kann im Leben. Das ist aber alles nicht so einfach einzuhalten, wenn man wie er gar keine normale Kindheit hat und feststeckt in einer ziemlich kaputten Familie, wie er selber schreibt. Und immer mit diesem Gefühl in die Schule zu gehen, man riecht eben auch die Armut. Es gab nie Routine im Familienalltag. Es gab schon morgens nach dem Aufwachen Auseinandersetzungen zwischen seiner Mutter und seinem Bruder. Er war immer dafür zuständig, dass alle fit irgendwie in den Tag kamen, dass alle aus den Betten kamen. So war das eben, sagt Jeremias Thiel, dass sein Vater in der Finsternis seiner Depression kaum in der Lage war, morgens das Bett zu verlassen. Die Familie lebt von Hartz IV, ALG II und er sagt, ich habe das Tabu gebrochen und habe darüber geschrieben. Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance, so heißt sein Buch. Und Jeremias, wie haben denn deine Eltern eigentlich auf dein Buch reagiert? Habt ihr das vorher miteinander irgendwie besprochen?
Es ist natürlich so, dass meine Eltern auch Recht haben, dass ihre Persönlichkeitsrechte geschützt sind. Das war auch dem Verlag und auch mir ganz wichtig. Natürlich kann ich jetzt nicht meinen Eltern alle Passagen vorlesen, aber ich habe ihnen die Teile gehighlightet in meinem Buch und gesagt, liest die bitte für euch nochmal persönlich durch. Und das ist leider nicht passiert. Dementsprechend ist natürlich, wenn ich darüber erzähle, dass meine Mutter bzw. mein Vater psychisch erkrankt sind, auch mit viel Scham verbunden und auch mit einer gewissen Ärgernis gegenüber mir. Und insofern ist es etwas, was meine Eltern nicht unbedingt schätzen, aber was ich als sehr notwendig erachte.
Genau. Aber sie haben es mitbekommen und sie wissen, dass du dieses Buch geschrieben hast. Sie haben nur die Passagen nicht gelesen. Aber dann ist das ja auch eine Enttäuschung.
Auf deren Seite, die empfinden sie ganz sicher so als irgendwie Verrat.
Ich meine für dich eine Enttäuschung.
Ach so, ja. Mehr oder weniger. Ich denke, ich meine, wie soll ich sagen, ich verstehe, warum, oder ich habe zumindest teils Verständnis dafür, warum meine Eltern es nicht lesen konnten. Es kostet Muße, es kostet Zeit und auch eine gewisse intellektuelle Begabung, die wohlbemerkt meine Eltern mitbringen. Aber die in dem Fall nicht zur Geltung kommt durch psychische Krankheiten und dergleichen.
Können die dich denn noch enttäuschen?
Ich glaube, davon habe ich mich persönlich, glaube ich, sehr auch entwurzelt von dieser Enttäuschung. Aber natürlich gibt es Momente, wo ich mich ja manchmal schon frage, meine Güte, weshalb kriegen das meine Eltern nicht gewuppt? Oder wo ich dann auch an meine eigenen Grenzen von meinem eigenen Verständnis komme. Mhm. Aber ja, man gewöhnt sich daran.
Ich möchte weg von zu Hause, weg von meinen Eltern und wahrscheinlich sind mir dort vor lauter Erschöpfung und Erleichterung die Tränen gekommen. Das ist jetzt nochmal ein Zitat aus deinem Buch in der Situation im Jugendamt. Ich weiß es nicht mehr. Dieser Moment war der absolute Tiefpunkt in meinem Leben und gleichzeitig der absolute Höhepunkt. Würdest du denn sagen, dass für Kinder, wenn sie aus schwierigen Familien herausgenommen werden, es immer eine Chance ist, wenn man... Du warst jetzt in einem SOS-Kinderdorf, es gibt Jugendwohngruppen. Also jede Kommune hat ja Anlaufstellen, wo Jugendliche, die dann schon das Bewusstsein haben, ihren Weg weitergehen können. Dass das gut ist?
Einrichtungen zu besuchen und das Jugendamt zu besuchen, meinen Sie wahrscheinlich. Mhm. Meinst du, Entschuldigung. Ja. Genau. Ich glaube, es ist immer auch eine Persönlichkeitsfrage. Ja, also ich meine, es ist super hart, wenn man in der Jugendhilfe lebt und sagen wir mal auch diese extra Unterstützung bekommt, hängt auch viel davon ab, wie ist der Wille der Betreuerin oder des Betreuers. Es kommt auf die Einrichtung selbst an. Ich würde sogar schon fast so weit gehen und sagen, dass es auch eine Klassengesellschaft innerhalb von Jugendhilfeeinrichtungen gibt. Mhm. Es ist also ein komplett anderes Maß, wenn ich im SOS Kinderdorf lebe und dort in einer sehr gut finanzierten Einrichtung lebe, die durch Spenden mitfinanziert ist, oder ob ich in einer Einrichtung lebe, die nicht, sagen wir, Spendengelder zur Verfügung hat, in dem Maße, wie das bei mir der Fall war. Es hängt also davon ab. Und es ist noch immer so, dass auch die Unterstützung vom Jugendamt sich häufig leider an so einer Norm orientiert, dass Menschen, die ja ohnehin in der Jugendhilfe sind, nicht die Gabe oder die Unterstützung haben, das Abi zu machen und dementsprechend man auch darauf drängt. Und ich sage ganz bewusst darauf drängt, mit 18 in diese Selbstverständigung zu gehen, eventuell eine Ausbildung zu machen und gar nicht an ein Studium zum Beispiel zu denken.
Aber ehrlich gesagt ist ja 18, wenn man all diese Erfahrungen schon hinter sich hat, ist man ja vielleicht noch gar nicht so reif. Ja, man hat ja viele andere Probleme, die man erstmal lösen muss mit sich, mit der Familie, mit dem Umfeld. Das erscheint mir dann doch sehr, sehr früh. in die Selbstständigkeit entlassen zu werden, obwohl man ja offiziell qua Gesetz dann selbstständig ist.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es ist in der Tat so, dass natürlich gerade Kommunen, ich will nicht so politisch werden, aber es ist wichtig, vor allem Kommunen, die von Strukturwandel betroffen sind, ohnehin schon Schuldenlasten tragen, Sozialausgaben höher sind als das, was sie einnehmen vom Bund und sich das auch bemerkbar macht in der Jugendhilfe. Deshalb ist es auch so, dass man mit 18 super stark darauf drängt, dass man bitte in das sogenannte Care-Leaver-Programm, also in die Selbstverständigung geht, obwohl man vielleicht gar nicht reif genug ist, eventuell noch die weitere Unterstützung braucht und dergleichen.
Das kann dann aber wieder ein Bruch sein, wenn bis dahin jemand getragen wurde und sich gut entwickelt hatte, kann das dann ja wieder einen Absturz auch in sich birgen, oder?
Absolut, man kann natürlich bieten Kommunen an, einen sogenannten Antrag zur weiteren Hilfe zur Erziehung, den kann man stellen, aber das muss man selbst schaffen mit 18. Ich war zum Beispiel in der Bredouille letztes Jahr oder hätte es sogar fast dieses Jahr auch gemacht, diese Unterstützung anzufragen, weil ich hierher gekommen bin und keine jegliche Unterstützung hatte. Und ich fand es irgendwie als einen Angriff auf meine, auf mein Wachstum, auf mich persönlich, irgendwie einen Antrag zur Hilfe, zur Erziehung zu stellen.
Hast du es gemacht?
Nein, auf gar keinen Fall.
Entschiedenes Nein von Jeremias Thiel hier am Sonntagmorgen im hr3 Sonntagstalk. Wir müssen gleich unbedingt darüber reden, was und wie sich dein Leben entwickelt hat, nachdem du aus der Familie raus warst, was unglaublich ist. Und ob es tatsächlich in unserem Bildungssystem ein Ranking geht. Aus was für einer Familie kommt man und traut man einem Schüler, einer Schülerin dann zu, sich eben zu entwickeln, das Abitur zu machen oder gar zu studieren. Freue mich, dass du da bist. Gleich mehr mit dir. Wir Eltern, wir gucken ja normalerweise, dass die Kinder die Hausaufgaben machen. Gerade die letzten Wochen während Corona, Homeschooling vor den Ferien, da waren wir alle sehr, sehr aktiv. Wir gehen auf Elternabende, kümmern uns darum, dass alle gesundheitlichen U-Untersuchungen gemacht werden. Alles ganz normal. Normaler Familienalltag. Nicht für meinen heutigen Gast, Jeremias Thiel. Ich glaube, Jeremias, du schüttelst da einfach nur den Kopf. Und die Situation, die ich eben gerade erzählt habe, die kennst du doch gar nicht, oder? Dass Eltern aktiv an deinem Schulleben teilgenommen haben und versucht haben, dich eben in irgendeiner Form zu unterstützen?
Ich kenne das nicht, was es damals gab. Das muss man meiner Mutter eventuell zugutehalten. Damals in der ersten, zweiten Klasse einmal eins und irgendwie, das gab es dann schon und es war dann meiner Mutter wichtig, aber das war auch irgendwie, ich nenne es mal blöd und das ist auch nicht böse oder irgendwie diffamierend gemeint, aber so ein bisschen dieses Familienleben aufrechterhalten, obwohl man natürlich auch daran merkt, dass es keine einheitliche Struktur dafür gibt.
Das heißt aber, wenn Eltern eben nicht gucken, wenn Eltern vielleicht keine Nachhilfe nochmal extra bezahlen können, damit die Kinder dann tatsächlich aufs Gymnasium kommen, ist das doch ein klarer Nachteil. Vermutest du, dass Lehrer anders auf Kinder gucken aus bildungsfernen Familien, wenn man dann die Beurteilung schreibt fürs Gymnasium?
Erstmal komme ich zur ersten Frage zurück, bevor ich die zweite beantworte. Und es ist natürlich absolute Essenz, der Hintergrund, die finanziellen Ressourcen, die, man kann auch schon sagen, durch vielleicht das Teilhabepaket erweitert wurde, aber nicht zu einem Grad, dass es hilfreich ist. Und im Innersten ist auch die Essenz der Familienstruktur. Ich habe ja schon von ganz zu Anfang dieses Gesprächs erwähnt, was wichtig ist in unserer Gesellschaft, um den Erfolg zu schaffen, ist Selbstdisziplin und Organisation. Und wenn du nur Organisationslosigkeit kennst und mangelnde Selbstdisziplin, die man eben durch Armutserfahrung, durch Arbeitslosigkeit, vor allem Langzeitarbeitslosigkeit, da reden wir von 800.000 Menschen in Deutschland, reden, dann reden wir aber vor allem über die Dinge, die wesentlich fehlen. Also insofern, das ist absolut Essenz, der Hintergrund. Und zur zweiten Frage, da haben wir gerade darüber geredet, über die Wahrnehmung der Lehrerinnen und Lehrer. Und die entscheidet natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und eine Wahrnehmung ist immer, immer gekennzeichnet von Vorurteilen. Und dementsprechend das Verurteilen, wenn es denn damit geht. Und ich glaube, es gibt kein absolut besseres Zeichen von Urteil, wenn man so eine Empfehlung bekommt.
Wer hat dir denn dann die Empfehlung gegeben? Weil deine Eltern waren ja nicht unterstützend präsent und du hast jetzt nun mal das Glück, dass dein Kopf so wach ist, dass du dich selber auf den Hosenboden gesetzt hast und selber gelernt hast. Du hast dir deine eigene Selbstdisziplin ja immer wieder verordnet oder hattest vielleicht auch sogar eine Sehnsucht nach Disziplin und Struktur. Wie geht das?
Ich bin davon fest überzeugt, dass die Dinge, die mich ausgezeichnet haben, war zu verstehen, wie Lehrerinnen, Lehrer, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter funktionieren und aus dem Hintergrund ihre Erfahrungen Urteile fallen, die nicht in einer Linie waren mit dem, was ich mir vorgestellt habe für mein eigenes Leben. Ich war mir darüber sehr früh bewusst und ich war mir auch früh bewusst, dass ich vielleicht 3-4 extra Meilen gehen muss, um etwa dort anzukommen, wo jemand hinkommen könnte, der schon ein gutes elterliches Zuhause eventuell hatte oder fürsorgliches Zuhause und dergleichen. Ich war mir dem schon sehr früh bewusst und ich glaube, das war auch mein innerster Antrieb bisher. Also zu wissen, so funktioniert's und so muss ich funktionieren, dass es auch funktioniert für mich persönlich.
Erzähl mal kurz deinen Lebensweg. Also du hattest keine Empfehlung fürs Gymnasium,
bin dann
ob deiner Herkunft, und hast dann aber ja doch dein Abitur gemacht.
Ich habe, genau, also ich, um das mal ein bisschen detailliert zu beschreiben, keine Gymnasialempfehlung. Ich war nicht auf einer Realschule, sondern auf einer Gesamtschule und bin sehr dankbar, dass ich da hingegangen bin. War natürlich intellektuell nicht immer komplett gefordert, muss man dazu sagen, aber ich habe halt dort die Möglichkeit gehabt, mich weiter zu entfalten und mich dann auch außerhalb meines Engagements neue Anpflege bekommen. Das ist ganz wichtig. Also durch Rahmen meiner UNICEF-Wienerbeiratstätigkeit, durch die SPD etc. Und dort neue Eindrücke bekommen, die wichtig sind. Und dann
Mitglied der SPD, seitdem du 15 bist, glaube ich.
Seitdem
du 14 bist.
Genau. Und bin dann in der 10. Klasse, habe ich von UWC erfahren, von den United World Colleges, die es verteilt auf der Welt 18 Mal gibt. Und dort habe ich das sogenannte International Baccalaureate gemacht oder internationales Baccalaureat und habe also einer der schwierigsten Hochschulzugangsabschlüsse mit Bravour geschafft. Und
super.
Und dann habe ich ein Vollstipendium erhalten für das St. Olaf College, einer der Top 60 Liberal Arts Colleges in den USA, und studiere jetzt dort im sogenannten Sophomore Year, also im zweiten Jahr.
Also du wirst gefördert und getragen durch Stipendien und durch deinen schlauen, wachen, neugierigen Kopf und Blick auf das Leben, der sich, wie du gerade gesagt hast, in vielen gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Bereichen auch seinen Weg sucht. Und trotzdem, wenn du ein Abi machst oder wenn du einen Abschluss bekommst, stehst du ja eigentlich immer alleine da, oder? Ist dann jemand da? Gibt es eine Großmutter? Gibt es noch eine Tante? Gab es irgendjemand in diesem Netzwerk Familie, der dich gesehen und mitgetragen hat?
Kommt natürlich immer darauf an, wie man Familie definiert. Mhm. Und ich denke mal, Familie, und das habe ich mittlerweile durch meinen Weg auch gelernt, heißt nicht nur das Blut, das man teilt, sondern ich glaube, was ich gelernt habe, wie eine Patchwork-Family, dass man halt so einzelne Familienmitglieder raussuchen kann. Daran allen voran Anja, meine ehemalige Bezugsbetreuerin, die für mich sowas wie eine zweite Mutter tatsächlich geworden ist. Marco Becker, mein ehemaliger Klassenlehrer, der für mich auch so immer da war, mir immer den entscheidenden Input gegeben hat und der einfach das immer feiert, wenn irgendwas Cooles passiert. Oder
bist du noch mit dem im Kontakt?
Sehr eng, sehr eng. Aber ich will das gar nicht irgendwie beim Namen nennen, ob das jetzt irgendwie Mutti, Omi, Fadi oder wie auch immer ist, sondern es sind einfach Menschen, die Teil meiner Familie sind, Teil meines Bezugskreises. Und
das ist praktisch deine neue Familie oder deine Jetzt-Familie.
Richtig, genau, ohne irgendwie Titel zu geben wie Mutti, Fadi oder so. Genau, aber das kann man schon so sagen.
Aber du fühlst dich geborgen und kannst eben auch nach der Erfahrung von mangelnder Geborgenheit, Geborgenheit empfinden in einem Netzwerk, was du Familie nennst?
Auf jeden Fall, das kann man und das versuche ich. Ich sehe manchmal trotzdem auch durch meinen Hintergrund die Tatsache, auch Geborgenheit anzunehmen. Mhm. Oder ich auch in meiner Beziehung zum Beispiel gespürt habe zu meiner Freundin, dass es schwer für mich war, auch dass jemand sich um mich sorgt. Mhm. Das sind Dinge, mit denen ich lange gar nicht so gut zurechtkomme, und die Dinge habe ich vor allem durch diese Erfahrung definitiv gelernt.
Mhm. Wenn das neu ist, ist das natürlich auch eine ganz neue Erfahrung, ne? Das annehmen zu können.
Absolut.
Wir sind gleich fast am Ende der Sendung. Und wenn man in Kaiserslautern Uffenkotte aufwächst, habe ich bestimmt jetzt falsch ausgesprochen, sag mal richtig.
Uffenkotte, war
Uffenkotte.
Richtig.
Dann hast du auch schon mal in der Schlange gestanden, der Lauterner Tafel. Und wir werden auch gleich noch mal ein bisschen politisch, und ich wäre gespannt auf deine Forderungen, was man machen kann gegen Kinderarmut. Jeremias Thiel bleibt mein Gast heute an diesem Sonntag. Gleich mehr mit dir. Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance. Wie sich Armut in Deutschland anfühlt und was sich ändern muss, das weiß Jeremias Thiel, denn er hat selbst erfahren, ein Kind armer Eltern, und hat sich mit einem radikalen Schritt von seiner Familie gelöst, hat gesagt, ich möchte nicht zurück in dieses familiäre Umfeld, und lebt einen sozialen Aufstieg und kann Potenziale entfalten. Das als College-Student mit Stipendium. Ist das wichtig, sein Potenzial entfalten zu können? Und wenn wir über Kinderarmut reden, denke ich die ganze Zeit, Jeremias, dann sind doch da Millionen von Kindern in Deutschland, deren Potenzial wir nicht abrufen.
Es ist ja so, dass Bourdieu, also ist ein Soziologe, der definiert, dass es soziales...
Danke, dass du es mir nochmal sagst. Ja,
genau,
das ist richtig.
Genau, es gibt soziales, ökonomisches und kulturelles Kapital. Und ich sag mal, wenn man dieses Kapital, das Potenzial, man kann Kapital auch durch das Wort Potenzial ersetzen, nicht erkennt, dann hat das natürlich auch desaströse Konsequenzen für eine Gesellschaft als Ganzes.
Worauf verzichten wir als Gesellschaft, wenn wir Kinderarmut ignorieren, wenn wir weitermachen, wenn wir nur auf uns gucken, wenn wir egoistisch sind?
Um es mal ein bisschen blöd und ein bisschen ja, lapidar auszudrücken, vielleicht ein Forscher, der ein Heilmittel kennt für Krebs. Jemand, der eventuell weiß, welche Reformen notwendig sind, um gesellschaftlich wieder weiter zusammenzuführen, die im Innersten die Potenziale haben, aber die nicht auslösen.
Jetzt sagen Kritiker uns vielleicht, Jeremias, das ist ja alles schön und gut, aber wir haben die Tafeln, wir haben die Arche, wir haben die Kommunen, wir haben die Städte, wir haben all die sozialen Einrichtungen. Das muss doch langsam reichen.
Das sind Aufgaben des Staates und wenn sich der Staat nicht für die Menschen einsetzt, und das ist im Innersten die Aufgabe eines Sozialstaats, eines gesellschaftlich fürsorgenden Staats, sich nicht mehr um die Aufgaben kümmert, dann haben sich die Verhältnisse eindeutig verschoben. Und es kann nicht sein, und ich habe schon ganz zu Anfang gesagt, dass der Mehrbedarf von Hartz IV zum Beispiel weit unter dem ist, wo er sein sollte. Wir reden hier von 160 Euro mehr, rund 650 Euro sind in etwa notwendig.
Aber
und es kann nicht sein, dass zum Beispiel das Kindergeld bedarfsmindernd an das Hartz IV angerechnet wird und als Einkommen gesehen wird. Und es kann nicht sein, dass wir die Arbeitslosenquote weiter nach unten verschieben und sagen, wir reden hier von Vollbeschäftigung. Das kann einfach nicht sein und wir trotzdem auf der zeitgleichen Ebene erleben, dass Menschen zur Tafel gehen müssen, von der Arche profitieren müssen und einfach von anderen Angeboten profitieren müssen. Das kann nicht sein.
Klare Worte von Jeremias Thiel. Wenn du Sozialminister wärst und der Bundessozialminister ist ja gerade Hubertus Heil und der würde heißen Jeremias Thiel, würdest du dann genau das Gleiche sagen wie eben?
Ja, also es ist natürlich eine ganz klare Position und ich würde aber trotzdem versuchen, schon politische Lösungen zu implementieren, die auch niedrigschwellig sind. Mhm. Und vielleicht kommen wir zu dem Teil auch nochmal gleich zu sprechen.
Was sind denn niedrigschwellige Lösungen?
Einmal natürlich, ich denke mal, die weitere Förderung, die finanzielle Förderung von Ganztagsschulen. Insofern, weil Ganztagsschulen einen Mehrbedarf darstellt ohnehin, aber auch Struktur bietet, Möglichkeiten zur Potenzialentfaltung, die eben aktuell nicht gegeben ist. Einmal das. Zweitens würde ich ganz spezifisch Talentscouts fördern an Universitäten verteilt in Deutschland, die...
Gibt es aber davon nur ganz, ganz wenige. Ne?
Genau, die gibt es zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Ja. In einzelnen Institutionen gibt es die schon. Aber ich fände es schon toll, wenn das jede Universität für sich macht, in den Regionen, in denen sie aktiv sind und dann weiter auch im Mentoring betreiben. Also indem man expertenspezifisch Menschen unterstützt, nach Wissen, nach Know-how. Weil ich sage mal, das Problem bei Armut ist, dass es ja auch da eine Art Ungerechtigkeit gibt von Erfahrungen, die wir dann teilen oder halt eben auch nicht, bedingt durch die Situation, dass wir keinen akademischen Hintergrund haben. Dann würde ich auch unterstützen soziale Zentren, in denen wir wieder im Aufeinander dazugehen.
Du sagst, es braucht eigentlich so etwas wie Jugendzentren. Das ist eine deiner Forderungen im Buch, so eine Art Jugendtreff, wo aber eben nicht nur Kinder hinkommen aus sozial schwächeren Gruppen und die anderen sind dann in dem tollen Tennisclub in der Innenstadt oder im Hockeyclub und so weiter, sondern eigentlich müssten sich dort alle Schichten treffen.
Absolut. Es ist ja so, dass Menschen, die in Armut leben, totale Entwertung erfahren. Und ich beschreibe in meinem Buch ja auch selbst so ein bisschen den Link zwischen Entwertung und Radikalisierung. Und deshalb sind so soziale Jugendzentren, wenn man das so benennen will, in denen sich Menschen wieder zusammentreffen, auch eine der zentralen Forderungen, die ich als Sozialminister auch fordern wollen würde.
Gut, jetzt weißt du ja, dass du ja erst nochmal einen längeren politischen Weg vor dir hast, aber die SPD kann jede Unterstützung gebrauchen. Wenn du Familienminister wärst, noch macht es Frau Giffey, aber die wissen dann natürlich noch nicht, dass du schon am Stuhl sägst, Jeremias.
Was würde ich da implementieren?
Kommt das Geld an in den Familien, wenn man mehr Geld gibt? Also jetzt in Corona-Zeiten gab es ja nochmal für Familien eine Ausschüttung von 300 Euro.
Genau.
Denk nochmal an deine Familie. Wären da 300 Euro angekommen? Hätte man das für Bildung, nochmal für einen Extrakurs, für einen Nachhilfelehrer? Okay, brauchst du jetzt nicht, aber...
Die 300 Euro aktuell, die sind ja konjunkturfördernd. Die haben also nicht unbedingt die Absicht, Kinder und Jugendliche in dem Sinne zu fördern, sondern dass man die Wirtschaft wieder auch damit ankurbelt. Aber wie ich schon beschrieben habe, es gibt einen Mehrbedarf von 160 Euro und es gibt natürlich immer wieder Politikerinnen und Politiker, Menschen in der Zivilgesellschaft, die sagen, ja, die Harzer, die würden das Geld irgendwie verplempern. Aber Tatsache ist, dass das Geld benötigt wird. Und ich kann das nur betonen, Leute, die in Hartz IV leben, wissen, glaube ich, am allerbesten, wie man mit Geld umzugehen hat, eben weil dieser Satz so niedrig berechnet ist, weshalb es ja eigentlich nur eine politisch logische Forderung sein kann, dass man den Bedarf erhöht oder auch eine Kindergrundsicherung einführt, ohne dass man das an das Hartz IV Bedarfsmindern anrechnet. Ganz wichtig.
Wäre es ein Vorteil, wenn so jemand wie du, der das eben alles auch kennt aus der eigenen Familie, und du bist ja noch in Kontakt mit deiner Familie, du weißt ja, von welchen Summen deine Eltern dann tatsächlich eben auch leben müssen, wenn man als Politiker diesen Einblick in Realitäten tatsächlich hätte?
es wäre schön, wenn ich das mal noch mal ein bisschen direkter sein könnte. Mhm. Neben den Einblicken wäre schön, wenn wir Menschen hätten, die diese Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Es ist so, dass vor allem in den Parlamenten, auf Parteitagen und dergleichen, vor allem A, Entscheidungsträger und Trägerinnen vertreten sind und es sind Menschen, die hauptsächlich studiert haben. Mhm. Das heißt, ich will jetzt kein hier Akademiker-Bashing betreiben, weil ich selbst gerade auf dem besten Weg dahin bin, Akademiker zu werden oder es in der Tat jetzt schon bin, weil ich eine universitäre Institution betreibe. Aber es ist so, dass wir gar nicht mehr so diese gesellschaftliche volle Repräsentanz haben, auch von Erfahrungswerten.
Aber da hast du natürlich recht, sich zu engagieren und sich einzubringen in demokratische Parteien, das kann ja immer sinnvoll sein. Man braucht Geduld, um dann tatsächlich Gesetze zu verändern. Du hast jetzt erstmal ein Buch geschrieben, es heißt Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance, wie sich Armut in Deutschland anfühlt und was sich ändern muss. Wenn deine Eltern langzeitarbeitslos und Hartz-IV-Empfänger sind und nicht in der Lage sind, sich um dich tatsächlich zu kümmern und wenn du an einem Herbsttag als damals 11-jähriger Junge deinen kleinen Bruder an die Hand nimmst und zum Jugendamt gehst und sagst, in diesem Zuhause kann und will ich nicht mehr groß werden, dann ist das schon ein langer Weg, Jeremias, den du gegangen bist, um das Leben zu führen, was du dir eben gewünscht hast. Klassische Frage aus einem Bewerbungsgespräch jetzt an dich. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren?
Da bin ich 28.
Mhm. Schönes Alter.
Ist noch ein gutes 29er mittlerweile. Ich bin ja 19. Ah. So. Aber gut, ich werde da knapp an der 30 und ich sehe mich dann tatsächlich auf jeden Fall auf dem besten Weg, schon irgendwie Kinder zu haben, irgendwie vielleicht mit meiner jetzigen Freundin, wer weiß, noch immer zusammen zu sein in Deutschland, definitiv. Und ich wäre wahrscheinlich auch parteienpolitisch irgendwo mehr aktiv, als ich es aktuell sein kann. Aber wie gesagt, ich will mich auf keine Ämter oder irgendwie Ämter-Bashing. Darum geht es nämlich nicht in Politik. Ja. Es geht um die Menschen in der Politik. Und ich glaube, ich hoffe, dass ich das auch mit Integrität auch vertrete. Und deshalb weiß ich nicht. Vielleicht bin ich aber auf einer Weltreise nochmal für ein paar Jahre. Weil auch der Gedanke schwebt in mir schon die ganze Zeit rum. Einfach von heute auf morgen und tschüss für ein paar Jahre. Und dann komme ich mit mehr Erfahrungen wieder.
Potenziale entfalten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort, was wir heute hatten. Du hast dein Potenzial entfaltet. Das wäre jetzt nochmal meine letzte Frage. Wer das nicht kann, wer nicht so wortgewandt ist, wer nicht so wach und neugierig und eben auch so mutig ist wie du, wer uns jetzt vielleicht zuhört und auch in ganz schwierigen Verhältnissen aufwächst, kann man dem was raten? Ich meine, du gibst ja nochmal Hinweise in deinem Buch, aber gibt es etwas, von dem du sagst, das ist, glaube ich, etwas, den Weg solltet ihr gehen? Mhm. Es ist ja so individuell.
Das ist es allemal. Und ich glaube, das Allerwichtigste, unabhängig von wie wortgewandt man ist, wie viel man schon dann seine Talente kennt und seine Potenziale, ist es erstmal wichtig, den Mut zu erfassen und zu erkennen, dass man vielleicht mehr Unterstützung braucht. Weil im Innersten ist, glaube ich, jeder sich sehr darüber bewusst, wenn man denn diese Einblicke hat oder irgendwann auch seinen Stand in der Gesellschaft sozusagen erkennt. Also den Mut zu erfassen, zur Notinsel zu gehen, wenn die Situation desolat ist, die Nummer gegen Kummer anzurufen.
Nummer gegen Kummer, genau. Das hatte ich mir auch nochmal draufgeschrieben, weil Telefonseelsorge gibt es auch. In jeder Kommune gibt es so eine Nummer. Also es sind ganz, ganz wichtige Nummern, an die man sich dann tatsächlich
genau. Genau. Familienhilfezentren gibt es, es gibt Jugendzentren, die sind alle da, auch die haben die Ausbildung. Und den Mut zu fassen ist, glaube ich, der allerwichtigste Schritt. Hätte ich, glaube ich, den Schritt damals nicht bewogen, den Mut zu fassen. Unabhängig von meiner Persönlichkeit, unabhängig davon, dass ich vielleicht sehr, in Anführungsstrichen, outgoing bin.
Deine Eltern haben ja immer wieder versucht und haben gesagt, komm zurück. Warum bist du bei dem Nein geblieben?
Weil ich gesehen habe, dass es ein anderes Leben gibt, ja. Und ich sag mal, diese Einblicke und von dem, deshalb sage ich ja, gesellschaftliche Einblicke, wie es anders laufen kann, so wichtig sind. Ich habe die Einblicke erhalten und habe von diesem Einblick profitiert. Aber noch viel mehr von dem Mut. Hätte ich den nämlich nicht gehabt, wäre ich vielleicht jetzt auch auf dem besten Weg da, irgendwie Hartz IV jetzt aktuell zu beantragen, auf der Couch meiner Eltern zu leben. So wie das leider bei meinem Bruder der Fall ist, ja. Und insofern Mut ist das Richtige. Angst zu haben und trotzdem zu wissen, man macht das Richtige.
Ich danke dir für diesen Sonntagmorgen, für dieses Gespräch. Und wer nur einen Satz von dir verpasst hat, der kann unseren Podcast gerne nochmal nachhören. Dankeschön, Jeremias Thiel. Und auf bald. Pass auf dich auf. Ich werde dich verfolgen. Und wenn du dann Finanz- oder Familien- oder Sozialminister bist, werde ich sagen, du warst bei HR3 im Sonntagstalk. Dankeschön.
Ja, gar kein Problem. Ich habe euch zu danken, dass ihr mich eingeladen habt.
Gerne.
Es war ein tolles Gespräch. Hat mir richtig Spaß gemacht.
Dankeschön.
HR3. Zu Hause in Hessen.